Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Vertrau nicht blind deinem Antivirenprogramm.
Und das erleben wir ja tatsächlich noch.
Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller.
Passwörter. Wenn ihr nicht gerade irgendeine Raketenabschussrampe schützen müsst, was ist da dran, Andreas?
Tut mir schrecklich leid. Heute müsst ihr wirklich 12 oder vielleicht sogar noch mehr Zeichen haben. Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens.
Wir haben noch so viele Themen.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma GoSecurity sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon.
Bereit für ein neues Update?
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig, IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Heute habe ich das Vergnügen, ein Interview mit Urban Lederer zu führen. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Lexten AG. Urban, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Vielleicht zwei, drei Worte zu dir. Wer bist du?
So, mein Name ist Urban Lederer. Ich bin seit 25 Jahren im Sicherheitsbereich tätig. Begonnen in der privaten Sicherheit und dann 11 Jahre in der Schweizer Armee tätig, in der militärischen Sicherheit als Berufsmilitär und in diesem Kontext oft unterwegs im Ausland, ausbildungs- wie auch einsatztechnisch. Dann 2010 hat es mich dann wieder in die Industrie zurückgezogen, mit dem Gedanken, das erworbene Wissen und Netzwerk, das ich aufbauen konnte, mit einer eigenen Firma nutzen zu können, und habe mich da nicht schon entschieden, mit dem Fokus Schweizer Unternehmen oder auch aus dem Dachraum unter den deutschsprachigen Unternehmen international betreuen zu können und sie entsprechend sicherheitstechnisch relativ breit beraten zu können. Das war so die Intention.
Ja, gehen wir doch darauf ein. Du hast 2011 dein Unternehmen Lexten gegründet. Du hattest mir gesagt, in der Vorbereitung hast du die Idee gehabt, Reisesicherheit anzubieten. Jetzt ist das natürlich ein großer Begriff. Was muss ich mir unter Reisesicherheit vorstellen?
Also Reisesicherheit war ein Thema, das von Anfang an in unserem Produktportfolio Platz fand. Wir haben noch andere Themen, und wie es so ist in der zu Beginn eines Unternehmens, man beginnt mal relativ breit und konsolidiert dann, aber Reisesicherheit war nicht immer das Thema, das uns vom ersten Tag an begleitet hat. Und in den 10 Jahren hat sich die technische Entwicklung natürlich massiv vorangeschritten. Und von zu Beginn vielleicht händischen Analysen und Empfehlungen für Reisende konnten wir dann kurz darauf 2013 einen Partner finden, der in der Technologie relativ weit entwickelt schon war, und konnten hier eine sehr enge Partnerschaft zusammen aufbauen und haben heute oder verfügen heute über ein Tool, das nennt sich XAssist, das wirklich Unternehmen von kleinen Unternehmen bis zu Großkonzernen eigentlich die Reisenden begleitet, von der Vorbereitung, von der Reisevorbereitung, vom automatisierten Prozess bei der Buchung, bei der Bereitstellung von Informationen, Risikoinformationen, bis auch hin dann zu einer Bearbeitung von Ereignissen, Statusabfragen, sodass das Unternehmen eigentlich jederzeit Bescheid weiß über den Zustand seiner Reisenden weltweit, und das mehr oder weniger in Echtzeit.
Du hast mir die Lösung mal gezeigt, da steckt ganz viel IT-Wissen hinten dran, künstliche Intelligenz. Du hast mir was gesagt, da werden auch automatisch Open-Source-Quellen angezapft und ausgewertet. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also, wie ich gesagt habe, der große Unterschied eigentlich zur Anfangszeit ist, am Anfang haben wir viel Analyse gemacht. Man hat Ereignisse gesucht, die mit Analysten, mit Regionenspezialisten aufgearbeitet. Und dann mit der Zeit kam dann die Transformation mit dem Fokus Geschwindigkeit. Das kam natürlich auch von Kundenseite, weil die gesagt haben, es nützt uns nichts, wenn wir eine vierseitige Analyse über ein Ereignis haben, das dann bereits 2 Tage zurücklag, sondern die Anforderung war klar, dass wir schneller werden mussten. Und das hat dann dazu geführt, dass man eine künstliche Intelligenz, eine Maschine entwickelt hat, die eigentlich permanent mehrere hundert Quellen global im Netz durchsucht, also Newsportale vor allem. Und die Maschine versteht 42 Sprachen und ist in der Lage, in Echtzeit diese Meldungen herauszufiltern, diese zu analysieren, also zuerst zu übersetzen oder zu interpretieren, analysieren, einen Impact-Level festzulegen und dann je nach Schweregrad, mit der Georeferenzierung, je nach Schweregrad dann über die Plattform dann zu suchen, sind mögliche Reisende betroffen, die sich in dieser Region befinden, und dann auch wiederum vollautomatisiert diese Reisen per E-Mail, wenn es ein niederschwelliges oder nicht so ein großes Ereignis ist, zu informieren, oder aber auch bis hin zu automatisierten Statusanrufen, die den Zustand des Reisenden abzufragen.
Muss ich dann als Kunde etwas auf meinem Handy installieren?
Ja, die Plattform ist dann webbasiert, und zusätzlich gibt es für iOS oder Android eine App, die man in Kombination mit dem Tool runterladen kann, und hat so eigentlich die volle Funktionalität dann auch auf der App. Also man muss sich im Prinzip gar nicht erst einloggen am PC, sondern man kann alles eigentlich über die App steuern und alle Informationen dort einsehen.
Nun mal angenommen, wir hätten jetzt ein Erdbeben. Da reicht ja dann E-Mail nicht mehr, wie du gesagt hast. Gibt es da irgendwie so ein Challenge-Response-Verfahren, dass ich weiß, geht es meinen Mitarbeitern noch gut?
Eben, das ist eigentlich der automatisierte Anruf dann, je nach Schwere, aber das ist natürlich angesprochen. Es gibt natürlich auch irgendwo gewisse Limiten, also wenn ich jetzt hier ein Tsunami-Gebiet habe oder eben ein schweres Erdbeben, irgendwo, wo dann auch entsprechend die Infrastruktur vor Ort beschädigt oder zerstört ist, dann ist natürlich die Mobilfunkerreichbarkeit unter Umständen eingeschränkt. Aber das führt dann auch dazu, dass wir im Rahmen von Reisesicherheitsschulungen oder Trainings, die wir auch anbieten können, dass wir dort dann auch auf solche Szenarien die Reisenden vorbereiten, wenn sie in solche Risikozonen reisen, dass man halt sagt, ja, es hilft dann vielleicht, je nachdem, noch ein Satellitentelefon mitzunehmen, damit ich im Notfall, wenn das normale Mobilfunknetz nicht mehr funktioniert hat, immer noch Hilfe anfordern kann. Mhm.
Vor etwas mehr als einem Jahr ist ja Covid in China ausgebrochen. Ich nehme an, ihr habt auch Kunden in dieser Region gehabt. Da gab es viel für euch zu tun.
Zu Beginn nicht so viel, weil das jetzt Covid nicht unbedingt da im Fokus stand, wie bei den wenigsten der Unternehmen natürlich. Aber wir hatten spezifisch einen Kunde, den wir schon im Krisenmanagement vorab vorbereitet haben, der das System schon genutzt hat, aber noch nicht in dieser Breite. Und der hat effektiv das Szenario, dass sie wussten, dass sie 25 bis 30 Leute irgendwo in China haben, aber sie hatten keine Ahnung, wo die sind. Sie hatten keine Ahnung, nicht auf Anhieb die Daten vorliegen, damit sie diese kontaktieren konnten, um sie vielleicht auch aufzufordern, sich jetzt vielleicht möglichst zeitnah zurück in die Schweiz zu begeben oder nach Europa zu gehen. Und das ist jetzt genau ein Case, der dazu geführt hat, dass dieses Unternehmen das System noch weiter ausrollen wird im Unternehmen und in Zukunft eigentlich die ganze Belegschaft, alle Reisenden über dieses System nutzen werden, damit sie eben in der Lage sind, im Ereignisfall, wenn es auch nicht die Maschine selbst tut, dass man eben auch über das Dashboard sofort mit zwei Klicks eigentlich sämtliche Reisen per Mail oder auch per Anruf kontaktieren kann. Mhm.
Du hast gerade Krisenmanagement angesprochen. Das ist ja ein zweites Standbein von deinem Unternehmen. Was bietet ihr denn da für Trainings an? Ich denke, gerade unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist das Krisenmanagement immer so ein Tabuthema oder ja, haben wir keine Ressourcen, aber ist trotzdem wichtig. Was lernt man bei dir?
Ganz wichtig ist, vorne anzufangen, dass man mal ein Grundlagendokument erarbeitet. Also wir nennen das ein Krisenmanagement-Handbuch. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wir haben auch aus der Sicht, dass wir vom Ursprungsgedanken von der Firmengründung gesagt haben, wir wollen eben auch KMUs unterstützen. Und gerade im Wissen, dass KMUs dann vielleicht nicht unbedingt die gleichen Ressourcen haben wie international oder global aktive Großkonzerne und auch nicht eine eigene Sicherheitsorganisation im Unternehmen haben, dass wir gesagt haben, wir schreiben ein Krisenmanagement-Handbuch, weil das ist aus Erfahrung zu 80% geht es ja immer um dasselbe. Es gibt dann noch gewisse Firmen- oder unternehmensspezifische Feinheiten, die man anpassen kann, aber dass man auch zu, sagen wir, kostengünstig, wirtschaftlich vernünftig ein solches Grundlagendokument anbieten kann. Und das können wir dann mit den Kunden noch verfeinern oder ergänzen mit relativ überschaubarem Aufwand. Und nachher sagen wir eigentlich, das Wichtige ist, dass man trainiert, dass man ausbildet. Und
ja, genau, wenn dann die Emotionen hochgehen. Ich denke, das ist noch schwierig zu simulieren, dass da wirklich ein Gebäude zusammenfällt oder sonst irgendwas. Wie baust du Druck auf, dass die auch ins Schwitzen kommen?
Ja, Druck kann man natürlich mit Zeit schon mal machen. Also man beginnt relativ niederschwellig, aber zu Beginn vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Trainieren wir zuerst die Stabstrukturen, die Stabsarbeitsprozesse in einem solchen Krisenstab, dass die Leute überhaupt wissen, wer macht was, was sind die einzelnen Rollen im Krisenstab. Ja, das sind so die Grundlagen und das kommt natürlich viel vom militärischen Wissen her. Das ist dort einfach etabliert und das hat sich schon mehrfach eben auch im Zivilen bewährt. Man muss sich das aber auch nicht so vorstellen, dass es sehr militärisch zugeht, aber einfach von den Strukturen und Prozessen her. Hat sich das wirklich bewährt? Einfach, klar strukturiert, klare Aufgabenteilung, damit man auch effizient vorwärts arbeiten kann. Und wenn diese Grundlagen mal bestehen, dann gehen wir in die Szenarientrainings rein und das können von 2-3-stündigen Tabletop-Exercises sein, wo man einfach mal ein Szenario durchspielt, dann auch immer auf die unternehmensspezifische Umgebung eigentlich ausgelegt. Bis dann hin zu größeren Übungen, wo dann sogar Partnerorganisationen wie Blaulicht, Feuerwehr, Polizei, Sanität mit eingebunden werden und so eigentlich wirklich diese ganzen Abläufe eintrainiert werden. Und da haben wir einen Großkunden, der trainiert 6, 7, 8 Mal pro Jahr. Andere machen das 1, 2 Mal. Aber eben, wir empfehlen wirklich immer, den Fokus auf das Training zu legen, lieber dort etwas Zeit zu investieren, anstatt 3 Bundesordner mit Papier abzufüllen und Prozesse niederschreiben, die dann schlussendlich vielleicht bei 2 Leuten bekannt sind, aber nicht bei den Leuten, die es dann effektiv nutzen müssen.
Der Chris hat so in der Regel eh nicht Zeit, noch was zu lesen, da muss es funktionieren.
Sitzen. Ganz genau.
Ich finde das jetzt noch spannend, dass auch Blaulichtorganisationen eingebunden sind. Wie muss ich mir dann so eine Übung vorstellen, wenn die Feuerwehr oder Sanität kommt?
Also wir sprechen natürlich meistens schon von Stabsübungen. Also das sind einfach die Verantwortungsträger sind dann da, werden aktiviert. Also wir haben das auch schon gemacht mit wirklich so Vollübungen, wo dann wirklich ein Feuerwehrauto vorgefahren ist. Aber das sind dann schon eher die Ausnahme, weil das ist dann sehr aufwendig für alle Beteiligten, zeitlich auch aufwendig. Und das ist dann schwierig herauszufinden, weil wir müssen ja dann schlussendlich auch nicht den Feuerwehrmann am Ende trainieren, wie er den Feuerwehrschlauch zu bedienen hat, sondern es geht wirklich um die Zusammenarbeit der einzelnen Stabsstellen. In den Krisen Köpfe kennen ist so ein bekannter Slogan und das hilft dann einfach, wenn man mal am Tisch gesessen ist, zusammen etwas durchgespielt hat und man weiß, ja, wer ist der Polizeikommandant, wer ist der Polizeioffizier oder der Einsatzleiter vor Ort, wie auch für das Unternehmen. Wie läuft jetzt das in einem größeren Schadensereignis? Als Beispiel, wenn die Polizei vorkommt, wer ist dann Chef auf Platz? Wie laufen die Absperrungen ab? Wer darf rein, wer darf nicht rein? Und dann natürlich die ganze Medienthematik, also auch die ganze Krisenkommunikation gegen innen, gegen außen, dass das koordiniert ist, ist fast der größte Teil einer Krise. Also man kann mit einer guten Krisenkommunikation gewinnen oder mit einer schlechten eben auch sehr schnell verlieren, obwohl vielleicht hintenherum alles gut gelaufen ist. Und da ist uns auch immer sehr wichtig, gegen ihn, also im Unternehmen zu informieren. Das geht auch ab und zu vergessen, sondern man fokussiert sich dann auf gegen außen. Das sind alle die Elemente, die dort verbunden werden und mit integriert werden.
Ich glaube, du kannst meine Gedanken lesen. Ich wollte gerade noch auf die Kommunikation zu sprechen kommen. Ich sehe es auch so, die Kommunikation ist extrem wichtig, innen und außen, da kannst du sehr viel kaputt machen. Wie trainiert ihr das?
Also in der Kommunikation haben wir 2, 3 wirklich Kommunikationsspezialisten, die auch aus dem Medienbereich kommen und dann noch zusätzlich speziell in der Krisenkommunikation geschult sind. Und für unsere Leute ist es auch immer wichtig oder für unsere Kunden, damit sie verstehen, wie funktionieren die Medienleute, wie agieren die, was ist ihre Intention, um Informationen zu gewinnen und wie muss ich mit Medienleuten umgehen. Und da hilft es sehr, wenn halt quasi Leute, die beide Seiten kennen, mit involviert sind. Und wir bilden dann den Rahmen, um diese Kommunikationswege zu implementieren, begonnen mit von der Planung, Vorbereitung von Medienkonferenzen und solche Medienkonferenzen dann auch 1:1 durchspielen, damit auch mal der Unternehmensleiter oder der Krisenstabsleiter, der vielleicht vor die Medien treten soll, das ist dann wieder kommt oder ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, wer das dann ist. Aber dass sie auch mal gewohnt sind, in ein Mikrofon zu sprechen, in eine Kamera zu blicken und auch sich kritischen Fragen gegenüber zu äußern. Und auf deine Eingangsfrage, wie setzen wir Druck auf? Das ist so ein Mittel, wo man sehr gut Druck aufsetzen kann.
Ich durfte so Trainings auch schon miterleben und da stellen sie einem auch immer so ein bisschen schöne Stolperfallen. Ja, und wenn man mal reingetreten ist, dann bleibt es im Hinterkopf gespeichert.
Genau, Bilder generieren, das ist immer wichtig. Und das wollen wir eben auch in diesen Trainings, möglichst viele Bilder zu generieren. Das ist, was mal abgespeichert ist, was man mal erlebt hat. Und sei es auch nur in einer Übung, das kann man dann im Ereignis dann wieder, wenn man einen Referenzpunkt hat, kann man das dann auch wieder abrufen oder besser.
Ich denke, das ist überall im Leben, diese Schrecksekunde zu überwinden, egal ob du jetzt auf der Straße einen Unfall hinläufst oder eben Krise im Unternehmen, wenn du das überwinden kannst, dann hast du schon halb gewonnen.
Ja, ich würde fast ergänzend sagen, der Start ist wichtig. Also es gibt vielleicht eine erste Schockphase, das ist meistens wahrscheinlich der Fall. Aber das Wichtige ist, dass eben bei den Abläufen der Start funktioniert. Also ich muss auf den Knopf drücken können und dann müssen alle Beteiligten wissen, jetzt müssen wir das machen, wo müssen wir hin? Das klingt wirklich trivial, wo trifft man sich? Mhm. Wie sind die Kommunikationsmittel? Ist der Raum, wo wir uns treffen, funktionstüchtig? Ist der eingerichtet, dass wir arbeiten können? Nichts schlimmer, als wenn ich irgendwo hinkomme und es hat zu wenige Arbeitsplätze, wir haben gar keinen Raum oder die Leute sind am falschen Ort, weil es Missverständnisse gab. Also das ist schon mal wichtig, dass der Start funktioniert. Dann bekommt man schon mal in der Krise auch eine gewisse Ruhe ins System rein und kann dann von dort solid arbeiten. Wenn der Start schon nicht funktioniert und selbst in der eigenen Organisation dann Chaos herrscht, dann wird es echt schwierig, das zu agieren. Weil die Medien in einem großen Ereignis sind dann auch relativ schnell auf Platz und das muss man alles handeln können. Mhm. Das braucht ein eingespieltes Team.
Ja, und eben, dass alle mit integriert sind, nicht nur Einzelne, dass man auch diese Gruppendynamik spürt.
Ja, ja, darum gehört auch in einem Krisenstab gehören ganz verschiedene Disziplinen und wir erleben es immer wieder, dass die einen sagen, ja, ich bin in der Krise der Patron des Unternehmens, wir lösen das Problem dann, wenn es da ist. Das kann vielleicht mit 2, 3 Leuten im engsten Umkreis mag das funktionieren, aber dann kommt dann sofort die Personalabteilung, die involviert sein sollte. Es sollte vielleicht der juristische Teil abgedeckt sein im Unternehmen. Die Finanzen sollten involviert sein. Also sämtliche Bereiche eigentlich von den Stabsstellen. Und das hat in den wenigsten Fällen sind alle diese Funktionen sind irgendwo schon befähigt oder haben die Erfahrung, wie eine Krise zu meistern ist.
Ja, die sind ja in ihrem normalen Tagesgeschäft eigentlich drin und eine Krise ist halt eine außerordentliche Situation und gerade der Mensch reagiert unter Druck oder in einer solchen Situation komplett anders.
Absolut, also und jeder reagiert anders und speziell natürlich, wenn ich halt nicht trainiert bin, dann ist wahrscheinlich die Schwelle, wo ich nicht mehr weiß, wie ich zu agieren habe, ist etwas tiefer, als wenn ich entsprechend trainiert bin. Und auch wenn ich jetzt nicht Profi bin und das x-mal gemacht habe, aber wenn ich es wenigstens 2, 3, 4 Mal gespielt habe mit einer gewissen Regelmäßigkeit, dann gewinne ich Handlungssicherheit und kann dann sicher in einer solchen Situation mit dieser Situation besser umgehen.
Sehr gut.
Schreib dir das auf die Festplatte.
Wenn du Mitarbeiter auf Reisen hast, nutze ein Tool für die Planung und Unterstützung.
Künstliche Intelligenz hilft bei Reisevorfällen.
Bereite dich unbedingt auf eine Krise vor.
Papier ersetzt jedoch nicht das Training.
Trotzdem ist Papier eine gute Vorbereitung.
Dies schlussendlich alles zum Wohle der Mitarbeiter.
Urban, danke vielmals, dass du heute mein Gast warst. Das war wieder eine Ausgabe von Angriffslustig, IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere uns bitte, hinterlasse eine gute Bewertung und wenn du irgendwelche Fragen hast, melde dich bei uns. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Angriffslustig, IT-Sicherheit für dein Unternehmen, der Security-Podcast der GoSecurity.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen?
Welche Passwörter sind sicher?
Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde?
Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.